Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, ich möchte heute den Abschnitt, das Kapitel über das Brot bei den großen johannäischen Bildreden in dem Buch Jesus von Nazareth von Papst Benedikt abschließen. Der Papst schreibt, das Gesetz ist Person geworden, nämlich in Jesus Christus. In der Begegnung mit ihm nähren wir uns sozusagen vom lebendigen Gott selbst, essen wir wirklich Brot vom Himmel. Dementsprechend hat Jesus schon klar gemacht, dass das einzige Werk, das Gott verlangt, darin besteht, an ihn zu glauben. Die Hörer hatten nämlich gefragt, was müssen wir machen, damit wir die Werke Gottes tun? Der Papst zitiert hier oft den großen amerikanischen Exegeten Charles Barrett, der darauf hinweist, dass das griechische Wort ergazestai bedeutet durch Arbeit verdienen. Also was müssen wir durch Arbeit verdienen, um die Werke Gottes zu tun? Die Hörer sind bereit zu arbeiten, zu wirken, Werke zu tun und zu empfangen. Aber es kann eben nicht durch menschliche Arbeit, durch eigene Leistung erworben werden. Vielleicht denken Sie noch an das, was ich einmal gesagt habe über das Manna vom Himmel, dass das in der Sprache der Geheimdienste auch eine bestimmte Bedeutung hat, etwas, was einem umsonst in den Schoß fällt. Das trifft jetzt hier auch wieder zu. Es kann nur als Gabe von Gott, als Gotteswerk zu uns kommen. Und das ist natürlich auch die Theologie des Apostels Paulus. Das Höchste, das Eigentliche können wir gar nicht selbst leisten. Wir müssen uns beschenken lassen, in die Dynamik des Geschenkten eintreten. Das geschieht im Glauben an Jesus, der Dialog, lebendige Beziehung mit dem Vater ist. Die Frage, wie können wir uns von Gott nähren, von ihm selbst, sodass er selbst unser Brot wird, diese Frage ist noch nicht beantwortet. Gott wird Brot, indem er Mensch wird. Das Wort nimmt Fleisch an. Der Logos, Jesus Christus, wird einer von uns und tritt so auf unsere Ebene in das ein, was uns zugänglich ist. Und so wird er Fleisch für das Leben der Welt. Darin ist über den Akt der Menschwerdung hinaus dein inneres Ziel und deren letzte Realisierung angedeutet, die Hingabe Jesu in den Tod hinein und in das Geheimnis des Kreuzes. Also so ist eigentlich so beides da, Menschwerden, Fleischwerden und dieses Fleisch hingeben, verschenken. Besonders wird es natürlich dann noch deutlich, wenn vom Blut die Rede ist, denn Blut ist immer auch Zeichen des, ja nicht nur des Lebens, sondern auch des Todes, wo Blut vergossen wird, ist das dann klar, und zwar bei Christus ja bis zum Tod am Kreuz. Er gibt es uns zu trinken. Hier wird nicht nur der Hinweis auf die Eucharistie ganz offenkundig, sondern vor allem erscheint das ihr zugrunde liegende Opfer Jesu, der sein Blut für uns vergießt, gleichsam aus sich selbst heraustritt, sich verströmt, sich uns zu eigen gibt. Und so sehen wir also, dass die Inkarnations-, die Menschwertungstheologie und die Kreuzestheologie gerade bei der eucharistischen Brotrede ineinander übergehen. Beide sind untrennbar. Und deshalb sagt auch der Papst, man kann nicht die Ostertheologie der Synoptiker und des heiligen Paulus, der vermeintlich reinen Inkarnationstheologie, also Menschwertungstheologie des heiligen Johannes, gegenüberstellen. Denn die Fleischwertung des Wortes, von dem der Johannesprolog, die Einleitung spricht, das Wort ist Fleisch geworden, zielt eben auf die Hingabe des Leibes Jesu am Kreuz hin. Johannes folgt hier genau der gleichen Linie, die im Hebräerbrief unter Zitierung vom Psalm 40 vorgegeben ist. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Jesus wird ein Mensch, um sich zu geben und an die Stelle der Tieropfer zu treten, denn diese waren nur eine Gebärde der Sehnsucht, konnten aber keine Antwort sein. Also ist beides da, und das sollten wir natürlich auch bedenken, wenn wir die Kommunion empfangen, dass wir dann auch durch das Essen unsere Existenz öffnen, dass auch für uns angesagt ist, Durchgang durch das Kreuz, Vorgriff auf die neue Existenz des Lebens in Gott und mit Gott. Darum steht am Schluss dieser Rede, der eucharistischen Rede, wo nachdrücklich die Fleischwertung Jesu und das Essen und Trinken von Fleisch und Blut des Herrn herausgestellt werden, der Satz, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Da wird nichts also vom Realismus der Fleischwertung zurückgenommen, aber die österliche Perspektive des Sakraments wird unterstrichen. Nur durch das Kreuz hindurch und durch die Verwandlung hindurch, die es bewirkt, wird dieses Fleisch uns zugänglich, reißt uns selber in den Vorgang der Verwandlung hinein. Von dieser großen christologischen, ja kosmischen Dynamik hat die eucharistische Frömmigkeit immer wieder zu lernen. Und dann geht der Papst noch auf ein Wort ein, das ihm immer wieder wichtig ist und das auch in seinen Reden immer wieder auftaucht, nämlich Johannes 12, 24, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das ist in dem Gebilde des Brotes vorgegeben. Brot entsteht ja nur dadurch, dass es gemahlen, gerieben wird, im Feuer gebrannt wird. Und damit ist es ein Gleichnis der Passion. Brot setzt voraus, dass der Same, das Weizenkorn, in die Erde gelegt wird, dass es stirbt und dass aus dem Untergehen heraus, aus dem sterbenden Leib sozusagen, die neue Erde wächst. Irdisches Brot ist somit schon von der Symbolik her, der natürlichen Symbolik her, Träger von Christi Gegenwart. Es trägt das Passionsgeheimnis Christi in sich, eine schöne Formulierung des Papstes. Es vereinigt Tod und Auferstehung in sich. Und deshalb ist in den Religionen der Welt das Brot immer Ausgangspunkt der Mythen von Tod und Auferstehung in der Gottheit geworden, in denen der Mensch seine Hoffnung auf Leben aus dem Tod ausdrückte. Dann bringt er etwas ganz Interessantes von dem bekannten englischen Schriftsteller C.S. Lewis, der ja großartig auch für das Christentum geschrieben hat, einer der ganz großen Intellektuellen Englands. Er gehörte dem Inkling-Kreis an, auch Tolkien war etwa dabei. Die Chroniken von Narnia hat er geschrieben, vielleicht haben Sie eine Verfilmung auch davon gesehen. Er hat ein 12-bändiges Werk über die Mythen gelesen und war zu der Meinung gekommen, dass die Geschichte von Johannes 6, das ist mein Leib, nichts anderes sei als eine weitere Korngottheit, ein Kornkönig, der sein Leben hingibt für das Leben der Welt. Eben deshalb, weil das in den Mythen der Völker oft vorkommt, dass mit dem Sterben des Weizenkornes auch dann die ein Sinnbild der Gottheit dargestellt ist. Und dann kam C.S. Lewis der Gedanke, wörtlich jetzt zitiert, sonderbare Sache, das ganze Zeug vom sterbenden Gott, es sieht so aus, als habe es sich einmal wirklich ereignet, nämlich in Jesus Christus. Und der Papst kommentiert, ja, es hat sich ereignet. Jesus ist kein Mythos. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, er steht ganz real in der Geschichte. Wir können die Orte nachgehen, die er gegangen ist. Wir können durch die Zeugen seine Worte hören. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Das Passionsgeheimnis des Brotes hat gleichsam auf ihn gewartet, sich auf ihn hinausgestreckt. Die Mythen haben auf ihn gewartet, indem das ersehnte Wirklichkeit geworden ist. Das Gleiche gilt vom Wein. Auch er trägt die Passion in sich, er ist gekeltert worden und so wurde aus der Traube Wein. Die Väter haben diese verborgene Sprache der eucharistischen Gaben noch weiter ausgedeutet. Und der Papst fügt dann noch ein Beispiel an in der sogenannten Zwölf-Apostel-Lehre der Didache, wurde um das Jahr 100 anzusiedeln. Sie finden es übrigens auch im Gotteslob, dieses Gebet. Wie dieses Brot über die Berge verstreut war und zusammengebracht wurde, so werde die Kirche versammelt von den Enden der Erde her in dein Reich. Ja, Sie merken es nur, dieser kleine Abschnitt, den ich jetzt behandelt habe, sind die Seiten 313 bis 317, ist so viel enthalten, das muss man eigentlich ja nochmal auf sich wirken lassen. Das kann man gar nicht so einfach nur zur Kenntnis nehmen, das muss man meditieren. Und das ist es auch völlig unmöglich, das Papstbuch einfach so durchzulesen, wie man sonst einen Roman oder irgendeine Geschichte liest. Es ist schon schön, welcher Reichtum hier hinterlegt ist. Und es ist auch gut, dass wir das immer wieder Stück für Stück aufschlüsseln. Es segne und behüte Sie, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.